derjenige sagt, ja, aber ich komme nur auf 2000 Schritte, es lohnt sich ja gar nicht. Doch, auch die lohnen sich. Es ist wie beim Anlegen. Auch wenn du nur 10 Euro im Monat investierst, langfristig zahlt sich das aus auf dein Vermögen durch den Zinseszinseffekt und so ist auch bei der Gesundheit.
Herzlich willkommen zu Healthwise, dem Gesundheitspodcast, präsentiert von Sunday Natural. Ich bin Nils Behrens und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir tauchen ein in Themen wie Medizin, Bewegung, Ernährung und emotionale Gesundheit. Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut. Wir leben in einer Zeit, in der das Thema Langlebigkeit kein Science-Fiction mehr ist. Immer mehr Menschen wollen wissen, wie sie ihre biologische Uhr beeinflussen können, durch Ernährung, Bewegung, mentale Gesundheit oder neue Therapien. Doch was davon ist wirklich wirksam und wo kippt die gesunde Neugier in blinden Optimierungswahn? Dr. Felix Bertram ist Arzt, Unternehmer, Buchautor und Gründer einer erfolgreichen Klinikgruppe in der Schweiz. Nach einem Schicksalsschlag begann er, sein eigenes Leben radikal zu verändern und testete es am eigenen Körper, ob man das biologische Alter tatsächlich zurückdrehen kann. In seinem Buch Hacking Age beschreibt er, wie es ihm gelungen ist und was wirklich zielt, wenn man jung bleiben möchte. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Dr. Felix Bertram.
Danke, dass ich hier sein darf.
Lieber Felix, wie jung war denn dein letzter Sonntag? Wie jung hast du dich gefühlt?
Ja, im Moment fühle ich mich sehr jung, sagen wir mal 35. Ich schlafe aktuell sehr gut, ich mache viel Sport. Eigentlich jeden Tag, vielleicht von ein, zwei Ruhetagen abgesehen und ich ernähre mich gesund.
Damit haben wir ja schon ganz wichtige Säulen dann angesprochen und deswegen die Frage natürlich, du schreibst ja in deinem Buch, wie man sozusagen sein Age hacken kann. Heißt das dann für uns, wir können das Alter tatsächlich zurückdrehen oder können wir es einfach nur aufhalten?
Ich denke, also du spielst an auf den biologischen Alterstest, den ich natürlich zurückdrehe, müssten wir jetzt auf die Tests eingehen. Es gibt für mich so drei verschiedene Arten von Tests, aber um die Frage konkret zu beantworten, man kann es aufhalten, man kann es verlangsamen, nicht ganz aufhalten, Entschuldigung.
Okay. Ja, ich glaube, irgendjemand hat noch nicht mal gesagt, es gibt selten eine Folge, wo ich nicht Brian Johnson erwähne, diesen Multimillionär aus der USA, der eben halt versucht tatsächlich genau das zu tun und auch er, sage ich mal so, hat ja die Philosophie Don't Die, aber auch er altert im Augenblick 0,48 Jahre quasi im Jahr. Das heißt, er muss nur alle 2 Jahre Geburtstag feiern, aber nichtsdestotrotz er altert. Also auch 2 Millionen Investment pro Jahr kann das noch nicht komplett aufhalten.
Ja, also auch Brian Johnson wird sterben. Ja. Das kann ich schon mal sagen. er ist mir sympathisch, keine Frage, aber ich nenne das Gimmick Longevity, die im Grunde ja irgendwie nochmal einen neuen Stressfaktor ins Leben bringt. Also er ist erstmal sein eigener Versuch. Ich denke, das kann man nicht ableiten auf andere. Die andere Frage ist, will man so leben? Will man, ich meine, der beschäftigt sich ja offenbar nur damit und macht jeden Tag 1000 Tests und misst nachts seine Erektion und weiß der Teufel was. Also das wäre mir alles viel zu aufwendig. Ich weiß auch nicht, ob es darum geht. Mir geht es nicht darum, dass ich noch 10 Jahre länger lebe oder 5, sondern mir geht es darum, dass ich hier und jetzt ein schönes Leben führe und dass ich möglichst lange gesund und fit bin, möglichst dicht an meinen Todestag ran.
Dann haben wir 100%ig die gleiche Einstellung, was das betrifft. Und ich muss auch sagen, mein Bild auf Brian Johnson war ähnlich wie das, was die meisten sagen. Will man dieses Leben eigentlich wirklich führen? Ich hatte das Glück, ihn in Stockholm mal persönlich kennenzulernen. Und da muss man wirklich sagen, wenn du ihn persönlich erlebst, dann ist es wirklich so, der ist sehr, sehr glücklich. Der ist sehr, sehr glücklich mit dem Leben, was er jetzt gewählt hat. Jetzt kann man sagen, der ist natürlich ITler und von daher ist bei der IT, weiß man ja, gibt es immer 0 oder 1. Er ist im Augenblick auf 1, sage ich mal so. Und deswegen ist er all in. Und ich glaube, den macht das glücklich. Ich glaube, der könnte so einen 70%igen Angang, kann der wahrscheinlich gar nicht.
Also ich glaube, das ist auch eine wichtige Message. Jeder muss sein eigenes Glück finden. Und Brian Johnson ist ja erfolgreicher Unternehmer gewesen. Und ich weiß, wie solche Leute ticken. Ich habe ihn auch mal kurz kennengelernt. Da war er noch gar nicht bekannt, weil ich ihn damals mal sprechen wollte. Super sympathischer Typ. Und ich glaube, solche extremen Menschen wie er, Elon Musk wäre ähnlich, wenn er im Thema Longevity unterwegs wäre, die müssen das so machen. Das muss aber nicht für jeden so sein. Mir reichen auch 70%, weil das Leben besteht für mich auch noch aus Beziehungen und Purpose und ein paar anderen Sachen. Longevity darf kein Selbstzweck werden für mich und schon gar nicht nochmal so ein Level auf Stress, dass ich mir nochmal drauf packe zu all den anderen Sachen, die wir so im Alltag haben.
Ich möchte genau auf diese Punkte gleich nochmal eingehen. Ich habe nur nochmal für mich so eine Frage, weil du hast jetzt ja einen Prozess hinter dir. Du bist jetzt ungefähr 1,5 Jahre sozusagen, seitdem dann dieser biologische Alterstest ergeben hat, dass du ein Vierteljahrhundert älter bist als dein kalendarisches Alter tatsächlich. Und wenn du dich heute anschaust und im Spiegel anschaust, hast du das Gefühl, dass du so ein bisschen wie so eine Vorher-Nachher-Version von dir selbst bist? Oder ist das etwas, was du vielleicht gar nicht so sehr im Spiegel siehst?
Das ist eine sehr gute Frage. Man sieht es im Spiegel eben nicht. Mein Schicksal war immer so, dass ich jünger geschätzt wurde, als ich eigentlich bin. Auch heute sagen noch die wenigsten, ich werde morgen 51, dass ich so alt aussehe. Das ist aber kein, das hat keinen Wert. Also das Äußere ist gibt keine Aussagekraft über das Alter deiner anderen Organe. Ich bin jetzt einfach ein Lucky Kid, das gute Gene hat, was die Haut angeht. Aber das heißt nicht, dass alle meine Organe gleich jung und frisch und knackig sind. Wenn man das so sagen will, so frisch und knackig bin ich jetzt auch nicht
mehr. Naja, aber als Gründer einer Skincare-Brand oder Klinik, muss man jetzt sagen, bist du dann auf jeden Fall der Posterboy von deinem eigenen
Buch. Dankeschön.
Aber deswegen komme ich mal zu der nächsten Frage tatsächlich. Wie definierst du heute jung? Geht es dabei eben halt wirklich um das Thema Haut, um das Thema Energie oder auch um was Tieferes?
Jetzt werde ich ein bisschen provokant vielleicht. Ich finde Altern was Schönes. Mhm. Ich bin gern in meinem Geist und in meinem Körper aktuell, weil ich mich wohlfühle. Insofern, die Alternative zu alt werden ist ja nur jung zu sterben. Und ich will gar nicht mehr 30 sein oder 20. Ich bin so von der Reife und vom Mindset jetzt her auch sehr glücklich. Das Problem mit Altern ist die Gebrechlichkeit. Und das ist für mich der Faktor, der zwischen jung und alt unterscheidet. Bin ich in der Lage, selbstbestimmt zu leben? Bin ich in der Lage, noch mein Gepäck in das Flugzeuggepäckablage zu tragen? Kann ich mit meinen Enkelkindern spielen? Kann ich diese Sachen alle machen? Kann ich reisen? Wenn ich das nicht mehr habe, dann habe ich meine Jugendlichkeit verloren und dann bin ich alt.
Ja, das ist ganz schön. Ich habe dir erzählt im Vorgespräch, dass ich auch gerade mein Buch geschrieben habe, auch ein vergleichbares Thema. Und da sage ich genau das. Gesundheit ist eigentlich Freiheit. Also ja. Freiheit, das zu tun, was man möchte. Und in dem Augenblick, es geht ja eigentlich darum, diese Freiheit so lang wie möglich zu erhalten. Und ich glaube, wenn das Paket dann länger wird, count me in. Wenn man aber irgendwie noch ein paar Jahre mit Rollator dazu bekommt, count me out.
Ja, also daher absolut. Ich habe das ja schon früh erfahren. Ich hatte ja einen Motorradunfall und mein Bein verloren.
Mit 19, glaube ich.
Mit 19 und lag da lange im Krankenhaus und hatte so einen Fixateur extern und konnte nicht aus dem Bett aufstehen und musste gewaschen werden von Pflegekräften. Das fand ich furchtbar. Und ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal selbstständig duschen konnte, habe ich vor Glück geweint. Also ich weiß, wie viel es bedeutet, unabhängig zu sein. Und das ist für mich eigentlich lebensentscheidend. Wenn ich das nicht mehr bin, count me out, ja.
Okay, sehr gut. Ich fand das ganz interessant. Ich habe mich ja wirklich mit diesem Thema Longevity jetzt schon viele Jahre sehr intensiv beschäftigt. Und normalerweise hast du eigentlich immer so klassische Einteilungen. So. Und sehr häufig, ich sag mal, ganz häufig sind es 4 oder 5 Säulen, manchmal 6 sozusagen. Aber es ist eigentlich immer gleich, dass du sagst, du fängst mit Sport und Bewegung an, du hast das Thema Ernährung, du hast das Thema Schlaf. Manchmal ist das Thema Schlaf einfach auch das Thema Recovery größer gefasst. Und dann hast du das Thema Mindset. Das sind sozusagen die 4 Klassiker. Also, du hast ja eine ganz andere Aufteilung in deinem Buch gelesen. Du hast ja auch 3 Säulen, also nur 3, aber ganz andere. Magst du mal ganz kurz uns abholen, welches deine 3 Säulen sind?
Sehr gerne. Das, was du gerade genannt hast, gehört alles in die Säule Gesundheit für mich. Ja? Mhm. Und die ist auch wichtig, gar keine Frage. Also Gesundheit ist eine Säule, ohne die können wir einfach nicht frei und selbstbestimmt leben. Das ist kein schöner Zustand, wenn wir krank sind. Für mich gehören aber 2 weitere dazu. Das ist Beziehungen. Es ist mittlerweile nachgewiesen, dass Menschen, die gute Beziehungen pflegen, gutes Netzwerk haben, auch deutlich älter werden und vor allen Dingen glücklich und erfüllter älter werden. Und der dritte ist Purpose oder persönliche Entwicklung. Also ich finde, das Leben ist auch dann schön, wenn ich was habe, was mich begeistert. Im Moment ist das Longevity und mein Buch. Das war mal Unternehmertum, das war mal mein Arztdasein. Also ich bin jemand, der immer auch wieder neue Rollen schlüpft. Und ich finde, Purpose ist eins vom Schönsten, dass ich morgens aufstehen kann und weiß, heute habe ich was Cooles vor mir.
Lustig. Ich habe in meinem Buch auch ein kleines Kapitel über das Thema Purpose und Passion. Ich bin ja ein großer Freund von Passion. Und ich bin ein ganz großer Freund, wenn du mich fragen würdest, was ist der größte, sozusagen dieses Secret Source of Longevity, ist für mich Neugier.
Absolut.
So, und solange neugierig bleibst, solange du offen für neue Menschen bleibst, offen für neue Themen, dich immer wieder bereit bist zu verändern, dann glaube ich auch, dass du viel weniger alterst. So, davon glaube ich, bin ich ganz fast überzeugt. Ich finde den Stress, den man sich so ein bisschen macht, seinen Purpose zu finden, da bin ich nicht so ein Fan von. Zumindest wenn man der Meinung ist, dass es dieser eine Purpose fürs Leben sein muss. Weil genau, was du gerade sagst, dein Purpose war bis vor kurzem noch Unternehmer zu sein. Dann war es eben halt davor, Arzt zu werden. Dann ist es jetzt aktuell, Autor zu sein. Du hast ja auch einen Podcast gestartet. Also, weißt du, so, und ich finde, das verändert sich. Ich finde, dass so, und deswegen, ich finde so dieses eine Credo, was ich mir immer oder auf dem Unterarm tätowieren lasse und sage so, ich möchte jetzt irgendwie, mein Purpose ist to inspire people oder keine Ahnung was. I don't know, ehrlich gesagt. So,
Da bin ich voll deiner Meinung. Ich wollte ja früher Schauspieler werden und war das auch so als junger Kerl, bis ich dann Medizin studiert habe. Und ich habe das Glück auch, genetisch, dass ich mich immer wieder anzünden lasse von Sachen. Auch wenn mir sowas passiert, wie dieser, sagen wir, Schicksalsschlag, dass ich biologisch 74 bin, das dauert eine Woche und dann mache ich eine Challenge draus. Dann sage ich, okay, komm, wir drehen das jetzt zurück. Und ich gebe dir da völlig recht, das macht das Leben ja aus. Ist aber gar nicht so einfach, denn Menschen möchten gerne Narrative haben. Die möchten gerne, der Nils ist BWLer oder der Nils ist Podcaster.
Ich bin gelernter Bankkaufmann. Oh, das ist dann auch mal wieder, wenn ich so irgendwann eine Amtshandlung habe, das stimmt immer so, Nils Behrens, gelernter Bankkaufmann.
Ja, genau. Und bei mir ist es eben, bei mir ist das, der Stempel, den ich nicht loswerde, ist der Schönheitsarzt. Mhm. Unsere Klinik sieht schön aus und wir bedienen das Segment auch, aber wir machen 80% Dermatologie und ich selber war immer auch so ein bisschen Randfigur in dem Ganzen, also mehr Unternehmer und mehr, der die große Vision hat. Ich werde den Stempel nicht los. Überall werde ich als Schönheitschirurg vorgestellt und das ist halt so, dass Menschen gerne Schublade haben. Sollen sie doch.
Ja, das ist einfach so. Ich finde wirklich so und da möchte ich jetzt zwei Sachen zitieren. Ich finde dieses Stay Hungry, was Arnold Schwarzenegger ja auch immer wieder so kolportiert hat. Und ich glaube einfach so dieses hungrig bleiben aufs Leben. Und das hat ja dann im Grunde eigentlich Steve Jobs nochmal in seiner legendären Rede in Stanford dann nochmal weitergemacht. Das Stay Hungry, Stay Foolish. Und ich würde das sofort unterschreiben. Total. Ich habe hier so ein kleines Armband, das steht hier auch reingelasert, Stay Hungry drauf, weil es mich immer wieder daran erinnern soll, aber eigentlich brauche ich keine Erinnerung, dass genau das doch eigentlich die Essenz des Lebens ist.
Absolut. Und Leute sollten auch den Mut haben, das zu machen, ja. Also viele bleiben halt in ihrer Zeile stehen. Gerade auch in der Schweiz ausgeprägt, dass ich immer wieder kritisiert wurde, wenn ich was Neues mache. Und heute ist mir das egal. Heute freue ich mich, dass ich ganz viele Rollen schlüpfen darf in diesem Leben.
Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns jetzt mal wirklich in dein Buch ein bisschen einsteigen, weil du hast ja auch so einen wissenschaftlichen Teil des Alterns. Und da sind wir dann eben halt tatsächlich bei dieser Alternative zu diesen Säulen, die es normalerweise gibt, wird eben halt sehr gerne in Longevity-Büchern, mache ich genauso, über die Hallmarks of Aging gesprochen. Kannst du vielleicht für unsere HörerInnen mal ganz kurz erklären, was das sind? Vielleicht, wir müssen jetzt nicht alle 12 aufführen, aber nur mal so, dass man verstehen kann, warum die so relevant fürs Altern sind.
Ich bin kein großer Fan von diesen Hallmarks, aber ich kann auch erklären, warum. Es sind, glaube ich, 13, sie wurden mal geändert 2023 und da geht sowas wie Telomerlänge, genomische Variabilität, epigenetische Marker, Dysbiosis und dergleichen. Und diese Mitochondrien, ich kann sie nicht alle aufzählen. Und diese Marker sollen sozusagen das biologische Alter bestimmen und die Lebenszeit. Warum bin ich kein Freund davon? Erstens ist es nicht praktisch im Alltag anwendbar. Ich weiß nicht, wo du hingehen sollst, um diese 13 Hallmarks zu messen. Zweitens sind sie auch zu beeinflussen. Zweitens sind sie assoziativ und nicht evidenzbasiert. Was ist der Unterschied? Also in der Wissenschaft unterscheiden wir ja, ob wir eine Sache nachweislich belegen können, also hohe High-Density-Proteine oder High-Density-Fette und Cholesterin im Blut fördern Plaque. Das wissen wir heute. Hoher Blutdruck auf Dauer fördert kardiovaskuläre Risikofaktoren und Ereignisse. Bei vielen diesen Hallmarks gibt es diese Assoziation oder gibt es diese Evidenz nicht, sondern nur Vermutungen. Also zum Beispiel bei der Telomerlänge wissen wir mittlerweile, das hat mit dem biologischen Alter nichts zu tun. Bei der Dysbiosis gibt es Vermutungen, dass es gesundheitliche Faktoren beeinflussen kann oder das Altern, aber wir wissen es nicht genau. Insofern finde ich das keinen praktischen Ansatz, aber es gibt die 13 Hallmarks und wer sich mit Longevity befasst, der soll sich auch mit denen befassen. Im Alltag müsste man vielleicht andere Werte als Maßstab nehmen.
Ich finde, das eine Risiko bei den Hallmarks ist meiner Meinung nach, und da hatten wir mal die Dr. Hanna Halkenwelder bei uns im Podcast, die Krebsforscherin, und die sagt eben halt, wenn man sich eben halt isoliert auf einige Punkte dann konzentriert, jetzt zum Beispiel gibt es ein Hallmark eben halt eben die senezenten Zellen, die auch besser bekannt sind als die Zombie-Zellen. Ja. So, und natürlich denken wir alle, Zombie-Zellen müssen wir so gut wie möglich loswerden. Und da gibt es ja Synolytika, die dabei helfen, diese Zombie-Zellen eben halt abzubauen beziehungsweise auch zu verhindern. Jetzt ist eben halt der Punkt, wo sie als Krebsforscherin sagt, naja, das sind im Grunde genommen eigentlich wie so kleine Bremsblöcke, die natürlich auch das unkontrollierte Wachstum dann etwas aufhalten. Und unkontrollierte Wachstum heißt ja nicht nur für unsere natürlichen Zellen, sondern eben halt auch für unsere Krebszellen, weil wir alle Krebszellen im Körper haben. Ja. So. Das heißt also, dass diese Fälle, wo man inzwischen Diagnose Krebs und dann das leider Ende, dann sieht, was die Leute eben halt sehr schnell dann sozusagen dann der Krebs dann fortwuchert, das sind dann teilweise wahrscheinlich die Punkte, wo nicht genügend Bremsblöcke da waren. So. Ja, und deswegen muss man sich eben halt gucken, also ich glaube, zu viel Zombie-Zellen zu haben ist auch schlecht, aber zu wenig kann gegebenenfalls eben halt andere Risiken mit sich bringen. Und deswegen finde ich genau, was du sagst, man muss immer einen ganzheitlichen Blick darauf haben und ehrlich gesagt, genau was du sagst, sie einzeln zu beeinflussen wollen, ist halt relativ schwierig.
Ja, sehe ich genauso.
So. Du beschreibst aber sehr anschaulich, dass Altern kein Schicksal ist. Das ist ja, glaube ich, jetzt erstmal um den Punkt mal die Motivation zu machen. Das heißt also, es ist ein biologischer Prozess, der viele Stellschrauben hat. Welche von, aus deiner Sicht, sind denn die Stellschrauben, die wirklich schon real beeinflussbar sind?
Also wir haben ja die drei Säulen schon mal dargestellt, die ich wichtig finde: Gesundheit, Beziehungen und Purpose, Neugier, Passion. Wenn wir mal in den Bereich Gesundheit reinzoomen, ist das schön, es ist relativ einfach. Also ich mache es immer so, dass ich sage, es gibt die Five Horsemen, das sind also die fünf Todesreiter. Das sind die Erkrankungen, in denen wir sterben werden oder leiden werden, wenn wir nicht durch einen Unfall oder sonst irgendwas sterben. Das sind kardiovaskuläre Erkrankungen, immer noch Killer Nummer eins, das ist Krebs, das sind metabolische Erkrankungen wie Diabetes, neurodegenerative, Alzheimer und Demenz. Und als fünftes nehme ich Immunsystem dazu. Das betrifft mich ja auch. Was wird dem
ist Alter? Lustig, war sehr gespannt. Ich kenne nur vier Reiter, deswegen.
Ja, Peter Thayer hat diese vier Reiter gebracht. Er hat aber kürzlich auch gesagt, er findet das Immunsystem wichtig. Der Grund zum Beispiel, warum so viele alte Menschen während Covid gestorben sind, weil das Immunsystem nicht mehr stark ist. Und bei mir ist das ja auch so mein Pferdefuß. Wobei mein größter Risikofaktor ist dann auch die Nummer eins, das kardiovaskuläre Risiko. So, und das Schöne ist, ich muss mich gar nicht so sehr auf die fünf konzentrieren oder vier oder drei. Es reicht, wenn ich mich auf eins konzentriere. Wenn ich mich auf eins konzentriere, fördere ich auch alle anderen. Und es ist relativ simpel. Für mich sind das die drei Säulen: Sport, Ernährung und Schlaf und Stressresilienz. Die packe ich mal in eine Säule. Wenn ich mich auf die drei konzentriere.
Das ist ja das, was ich meinte, weil häufig wird ja eben halt statt Schlaf Regeneration sozusagen.
Ja, und das ist, gehört alles so ein bisschen in eins für mich. Aber wenn ich mich auf die drei konzentriere, ich will ja Longevity auch einfach machen. Wenn man diesen ganzen Rabbit Holes runtergeht, das ist vielleicht nur so für Geeks wie du und mich interessant, aber ich will ja Longevity auch vermittelbar machen für Lieschen Müller und meine Nachbarin, die das einfach im Alltag gut einbauen können. Ich denke, da gibt es diese drei Säulen. Wenn ich an denen arbeite, habe ich schon 90% gewonnen.
100%. Ich finde, ich hatte gerade gestern ein längeres Gespräch über das Thema Schlaf und ich finde in dem Augenblick, wenn man nicht von Schlaf mehr redet, sondern Schlaf einfach mal als Reparatur bezeichnet. Mhm. So. Und wenn dann jemand sagt, so ja, im Augenblick komme ich nicht so viel zum Schlafen, dann klingt das immer so okay, gerade für Leute in unserem Alter, wir sind noch so in den 80ern sozialisiert, wo das
eigentlich noch schick war, nicht zu schlafen.
Michael Thatcher hat ja immer gesagt, nur 4 Stunden Schlaf am Tag, mehr brauchen wir nicht und Schlaf ist nur was für Loser.
Kann ich machen, wenn ich tot bin.
Genau. Und das ist ja tatsächlich jetzt die self-fulfilling prophecy, dass mit der Tod viel schneller kommt, wenn man es eben halt nicht macht. Ja. Und ich finde in dem Augenblick, wenn man nicht mehr von Schlaf, sondern von Reparatur redet und dann einfach mal so wirklich dann einfach mal das neu framed und einfach sagt so, ja, ich bin in letzter Zeit nicht mehr viel zum Reparieren gekommen, dann merkt man irgendwie, dass das keine gute Idee ist.
Ja.
So, und dann bleiben die Schäden halt irgendwann so.
Also Schlaf ist sehr in den Fokus gekommen in den letzten Jahren. Wenn man sich so fragt, was ist in der Longevity-Forschung eigentlich so Neues passiert, dann ist es gar nicht so viel. Wir wissen viele schon länger, aber gerade im Bereich Schlaf wissen wir jetzt sehr viel mehr, dass wirklich Reparatur stattfindet. Nachts, das hat mit dem mTOR-Stoffwechsel zu tun oder dem Pathway, der ist on oder off. Und wenn er on ist, wächst alles und gedeiht und ist aktiv. Und wenn er abgeschaltet ist, findet die Regeneration statt. Dann kann der Körper aufräumen, kann die alten Zellen rauspacken, kann das Gehirn einmal den Tag verarbeiten, die Herzfrequenz geht runter, Melatonin geht hoch in der Nacht, das ist ein starkes Antioxidant. Also es passieren ganz viele Ereignisse in der Nacht, die extrem wichtig sind für unsere Gesundheit. Und es ist auch nachgewiesen, Leute, die langfristig an Schlafmangel leiden, werden ungesund, wird Diabetes gefördert, neurodegenerative Erkrankungen und so weiter und so fort.
Du hast ein Wort eben gerade nochmal gesagt, auch das Thema Entzündung geht runter. Und letztendlich ist ja das etwas, was du in deinem Buch auch erwähnst, das Thema Inflam-Aging, also das Kunstwerk aus Inflammation und Altern. Warum ist das so ein wichtiger Motor des Alterns sozusagen, dass diese Entzündung im Körper quasi uns wirklich dann auf Dauer schneller altern lassen?
Ja, das hat verschiedene Faktoren. Also ich habe ja einen biologischen Alterstest verwendet, der nur dieses Inflammaging misst. Es gibt dann noch die epigenetischen Testungen. Oder man misst sozusagen Direktmetriken wie VO2max, Muskelkraft und Body Composition und dergleichen. Ich habe diesen Entzündungstest gemacht. Und bei mir hat sich dann gezeigt, also die erste Antwort des Arztes war, du hast ein typisches CEO-Profil, zu viel Stress, wenig Schlaf und meistens kommt ja dann auch wirklich alles zusammen, wenn man viel Stress hat, pflegt man keine guten Beziehungen, macht nicht viel Sport, ernährt sich ungesund und so weiter. Wenn wir aber genauer hingeschaut haben, dann hat sich gezeigt, auch durch meinen Lebenswandel, dass ich schon eine Arteriosklerose habe. Und Arteriosklerose wiederum ist entzündungsfördernd und dann setzt leider so eine negative Spirale in Gang. Also sowas wie Arteriosklerose fördert Entzündung, Entzündung, dann gehen die Entzündungswerte hoch. Durch die hohen Entzündungswerte wird wieder die Atherosklerose gefördert und das ist leider so ein Mechanismus, der vielleicht...
Ein Flywheel im negativen Sinne.
Genau, und das ist bei mir vielleicht schon der Fall. Das wird sich jetzt noch zeigen, wenn wir nochmal so einen Test machen. Weiteres interessantes Organ ist der Gut, also der Magen-Darm-Trakt, dass wir sagen, wenn du ungesund dich ernährst oder andere Faktoren hier reinspielen, dass du sozusagen einen undichten Darm hast und sozusagen das Immunsystem ist ja zu 70% um den Darm lokalisiert und dass das dann ständig unter Feuer ist und sozusagen dann die Inflammation hochgeht. Ein anderer Faktor ist, dass allein schon das Altern sozusagen das Immunsystem dahingehend ändert, dass es mit dem Alter anfängt, chronische Entzündungen zu fördern. Ganz unbewusst, das merken wir gar nicht, ist auch gar nicht so einfach messbar, aber das ist dann ein Faktor, der dann wieder andere Krankheiten und vor allen Dingen die 5 Todesreiter schneller reiten lässt und die dann einem bald im Nacken sitzen. Deshalb ein ganz wichtiger Faktor.
Ja, ja, und ich finde, da hast du auch einen ganz wichtigen Faktor, eben, weil damit spielt ja auch das ganze Thema der Zellgesundheit eben halt auch eine große Rolle. Und das, was ich ganz interessant fand, es ist jetzt vor 2 Wochen, glaube ich, ungefähr, je nachdem, wann der Podcast ausgeschaltet wird, aber kürzlich, sage ich mal, ist eine neue Studie gekommen, die eine neue These aufgemacht hat, dass wir reden ja immer von dieser Plaqueablagerung im Gehirn, dass die scheinbar eben halt für das Thema Alzheimer verantwortlich ist. Also scheinbar kann man auch streichen. Es ist eben aber auch nur der Fall, dass wenn die Blut-Hirn-Schranke durchlässig wird und dann eben halt ein bestimmtes Protein auf das Amyloid Beta dann eben halt trifft, dass dann eigentlich erst quasi die neurodegenerative Erkrankung kommt. Das heißt, dass es Menschen gibt, die eine sehr hohe Plaqueablagerung im Gehirn haben, aber trotzdem keinen Alzheimer oder Parkinson bekommen, aber eben halt andere Leute, die eben halt keine so gute Zellstruktur insgesamt mehr haben, deswegen eben halt die Blut-Hirn-Schranke dann insgesamt durchlässiger wird und dann eben halt dieses Protein dann sich eben halt mit dem Amyloid-Beta zusammenklebt und dadurch dann eben halt eigentlich erst zu diesen Absterben der Areale dann bekommt.
Und das ähnlich ist ein Mechanismus wie beim Herzinfarkt oder Schlaganfall.
Ganz genau. Aber das ist natürlich schon wirklich sehr spannend, dass man im Grunde genommen eigentlich sagen kann, dass die Hirngesundheit genauso eben halt die Zellgesundheit dann eigentlich wirklich so eine große Rolle spielt. Also das sind alles so Faktoren und da sind wir wieder bei dem Punkt. Man kann sich nicht auf das eine konzentrieren und sagen, ich sorge immer dafür, dass mein Gehirn gut entgiftet ist und ich keinen Plaques aufbauen. Ja, aber völlig verhindern kann man es nicht und in dem Augenblick reicht eben halt manchmal auch schon eine leichte Ablage, solange eben halt in dem Augenblick, wo das Protein drauf trifft.
Das ist übrigens das, Nils, wenn ich hier einhaken darf, was mich so ein bisschen besorgt in dieser Longevity-Diskussion. Ich erzähle mir gerne die Geschichte, ich war letztens auf Sylt im August, besser gesagt. Es war 3 Uhr nachmittags, die Sonne stand so bei 45 Grad. Schönes Lokal draußen in diesen schönen Strandkörben. Und neben mir saßen 2 Düsseldorfer Pärchen. Um die 60, das Wohlstandsbäuchlein streckte sich unter der Barbo-Jacke. Die Rotweingläser waren gefüllt, 2 rauchten und unterhielten sich über Longevity. Und die erzählten dann, dass sie jetzt in der Düsseldorfer Villa eine Infrarotsauna eingebaut haben. Und der eine Herr, der am Rotweinglas nuckelte, erzählte, dass er so einen Kapselmix nimmt. Irgendeine Marke hat er genannt. Nicht eure, eine andere. Was ja alles gut und schön ist, die Gefahr, die ich sehe, dass Leute eben die Hoffnung haben, es gäbe Shortcuts. Ich muss nur irgendwie das nehmen und das nehmen und das nehmen und dann funktioniert. Und ich sage immer, ich zeichne immer so eine Longevity-Pyramide. Und hier unten als Foundation, also als Grundlage, stehen immer Sport, Ernährung und Schlaf. Und das sind die 3 Sachen, die Inflammation zum Beispiel am meisten beeinflussen, die alle Faktoren am meisten und ganzheitlich beeinflussen. Und erst wenn ich diese 3 Säulen irgendwie einigermaßen im Griff habe, dann finde ich, kann ich seriös auch über andere Themen reden, wie meinetwegen Supplements oder whatever. Nicht, dass ich das marginalisieren will, ist alles gut, aber die Sorge ist immer, dass man diese Shortcuts sucht und denkt, ich muss ja nur irgendwie Kreatinin und 50 andere schlucken und dann ist alles gut. Das ist leider eben nicht so.
Ich habe hier Kreatin-Schokolade für uns bereitgestellt. Die würde ich dir an dieser Stelle jetzt einmal geben.
Nehme ich sehr gerne. Finde ich übrigens sehr cool. Also Kreatin ist eins meiner Lieblings-Supplements.
Absolut, meinst auch. Oh. Das war natürlich jetzt total schlau, weiter zu moderieren und den Mund voll zu haben. Aber gut. Gab es denn Studien oder Mechanismen, die dich total überzeugt haben, dass Verjüngung auf Zellebene wirklich kein Wunschtraum mehr ist?
Also ich lese viele Studien, jetzt fällt mir aber keine ein, die mich so weggehauen hat. Doch diese eine, die belegt hat, dass Beziehungen doch, ich glaube, das ist 50% lebensverlängernd wirken. Auf Zellebene, du meinst mitochondriale Energie und dergleichen.
Also letztendlich, du kommst ja von einem Punkt, wo dir eine Diagnose gestellt wurde. 25, ein Vierteljahrhundert zu alt. So, da kann man das ja entweder als Schicksal annehmen oder sagen, okay, jetzt gehe ich mal rein in den Kaninchen.
Ja, ja.
Und vielleicht gab es ja einen Auslöser für dich, wo du sagtest, okay, was sind denn jetzt sozusagen die Stellschrauben, an die ich rangehen kann?
Ja, also das ist gut. Ich habe auch so angefangen wie Brian Johnson. Also ich habe alles messen lassen am Anfang und auch angefangen mit Supplements und habe versucht, das wirklich über diese Biohacking-Tricks zu lösen. Also wenn ich mal zurückzoome in diese Zeit, dann muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich überhaupt nicht gesund gelebt. Ich habe das aber nicht gemerkt. Das ist so ein schleichender Prozess. Mir ist aufgefallen, ich sag nur mal so was Einfaches, was uns oft im Alltag nicht auffällt. Ich ziehe beim Duschen die Prothese aus und hüpfe auf einem Bein in die Dusche.
Mhm.
Und das habe ich vor 5, 6 Jahren noch völlig easy gemacht und habe da 5 Minuten geduscht auf einem Bein und Augen zu und Shampoo und so weiter. Und heute, wenn ich genauer reinzoome, habe ich gemerkt, ich muss mich immer wieder mal anlehnen. Und da merkt man einfach, dass so das Gleichgewichtsorgan und die Stabilität langsam nachlassen. Ich habe zu der Zeit zum Beispiel viel Alkohol getrunken. Also ich hatte einfach sehr viel Stress, eine große Firma, die ist stark gewachsen und abends zum Runterkommen habe ich Bier getrunken. Das waren dann 1, 2 Bier, dann wurden das mal 6 Bier. Ich habe damals den Schlaf noch nicht gemessen, aber heute weiß ich, dass die Herzfrequenz die ganze Nacht über hoch bleibt, dass die Herzfrequenzvariabilität ein anderer, ich weiß nicht, ob das mal erklärt wurde, kann man noch machen, wenn es interessiert, tief bleibt. Das ist kein, die Herzfrequenzvariabilität sollte hoch sein, die war tief bei mir. Ich habe dann irgendwann angefangen, Schlaftabletten zu nehmen. Ich war 15 Kilo übergewichtig und ich war energielos. Auch das ist mir nicht so aufgefallen. Ich habe halt morgens 5 Kaffee getrunken und habe den Tag irgendwie durchgestanden. Aber wenn ich jetzt heute zurückzoome, dann war ich einfach völlig ungesund, völlig unausgeglichen, habe schnell mal geweint. Das ist meinem Umfeld aufgefallen, weil ich einfach fertig war. Ich war kein guter Leader mehr. Meine Mitarbeiter waren unzufrieden, wir hatten hohe Fluktuation. Also ein Zustand, den ich im Walddickicht nicht erkannt habe, aber heute in der Rückschau schon merkte, dass ich völlig, völlig off the grid war.
Wenn man fließender Prozess ja auch
genau. In dem Sinne ist. Und wenn ich das auf Zellebene runterzoome, ich kann es jetzt nicht beweisen, aber nehme ich an, dass einfach meine Mitochondrien auch nicht mehr funktioniert haben. Meine Darmgesundheit war gar nicht mehr intakt. Das ist jetzt alles an Mutmaßung. Aber ich denke mal, dass diese ganzen Hallmarks of Aging bei mir völlig auf Rot oder Dunkelorange standen. Und das haben ja auch die Messungen ergeben. Also ich hatte eine tiefe VO2 Max, also war ganz schlecht in der Ausdauer. Die war schon irgendwie bei 30, das ist schon fast kritisch. Ich hatte kaum Kraft, bin kaum Treppen hochgekommen, konnte schon noch heben. Aber ich war einfach ein Schatten meiner selbst im Vergleich zu heute.
Ich finde, VO2 Max, da sprichst du so einen ganz wichtigen Punkt an, weil das Thema, hat Peter Thiel gerade in einem Interview auch gesagt, jemand, der regelmäßig raucht, erhöht sein Sterblichkeitsrisiko um 50%. Jemand, der einen schlechten VO2 Max hat, also im untersten Bereich versus jemand, der im höchsten Bereich hat,
um 400%.
400%. Ja, Steigerung um 400%, ja. Wo du wirklich denkst, okay,
wer redet darüber? Bei Kraft sind es 250%.
Ja.
Also wenn du rauchst und dich schlecht ernährst und wenig schläfst und mich jetzt fragst, was ist das Erste, was ich machen sollte? Aber ich will all die 3 Sachen jetzt nicht ändern.
Ja.
Und du bietest mir Sport an, dann sage ich, mach das.
Genau.
Das ist eigentlich der stärkste Hebel für Longevity, soweit die Forschung das im Moment bestätigen
kann. Soweit die Forschung das bestätigen kann. Ich hatte bei mir im Podcast hier auch schon mal den Aubrey de Grey. Das ist ja so einer der großen Altersforscher. Und der ist ja mit seinem Institut dabei, die sogenannte Longevity Escape Velocity sozusagen zu erreichen. Das ist der Punkt, wo die Forschung uns mehr Lebensjahre schenkt, als wir altern können. So, und das ist ja so ein Turnaround-Point. So, da kannst du verschiedene Experten zu fragen. Die einen sagen, das passiert in 5 Jahren, die anderen sagen, das in 10 Jahren. Aber irgendwann geht jeder davon aus, dass dieser Punkt irgendwann kommen wird. Ist das etwas, wo du auch dann glaubst?
Ich bin ja großer Freund von Peter Thayer und was ich eben schätze, er ist wirklich realistisch und down to earth und sehr, sehr gut in der Materie drin. Wäre jetzt Lügner, wenn ich behaupten würde, ich kenne alle Studien und alle Medikamente in der Pipeline, aber soweit ich orientiert bin, gibt es im Moment kein Hack und kein Medikament, das diesen Punkt in absehbarer Zeit herbeiführt. Und by the way, ich weiß gar nicht, ob das so sinnvoll ist.
Ja. Du,
das ist eine ganz andere Frage.
Okay.
Es gibt ja auch so eine spannende, da schnell einsteigen. Es gibt ja auch dieses spannende Argument, ich glaube auch bei Peter Attaya gehört. Man macht ja oft erst die mechanischen Untersuchungen, also macht das im Labor an Zellen, untersucht man ein Medikament, dann geht man an die Maus, Mäuse versuchen dann erst an den Mensch. Und spannend ist ja, dass zum Beispiel Rapamycin oder Metformin, das sind ja so diese aktuell diskutierten Longevity-Medikamente, dass die im Mausmodell doch starke Effekte haben, beim Mensch aber, Moment, unklar oder eben doch nicht. Und da gibt es die Theorie, dass die Maus, die wird so im Schnitt 2 Jahre. Aber genetisch hat die Maus ihr Potenzial nicht ausgeschöpft. Die Maus könnte auch 4 Jahre werden. Ich weiß jetzt nicht, ob die Zahlen ganz korrekt stimmen, aber die könnte doppelt so alt werden, wie sie im Moment wird. Wir Menschen hingegen sind genetisch eigentlich so gepolt, dass wir es eigentlich 40 werden. Das war ja früher der Fall. Und mit 40 ist eigentlich so die genetische Uhr abgelaufen. Durch unsere moderne Medizin, unser Lebenswandel schaffen wir es jetzt bis 80, 75, was auch immer. Und die Theorie könnte sein, dass diese Medikamente bei der Maus gut wirken, weil die einfach noch sehr viel Luft hat genetisch, während beim Mensch eigentlich das schon mehr als ausgeschöpft ist und das deshalb so schwierig ist, zurückzudrehen. Und dann ist die nächste Frage, gibt es diesen einen Faktor, den wir ändern können und dann werden wir super alt? Immer eine Frage, wie wir alt werden. Ja. Und daran glaube ich im Moment nicht. Ich glaube, das ist so multifaktoriell, dass es einfach nicht diese eine Stellschraube gibt, die wir einmal klicken, mag mich täuschen, wir werden es sehen und dann ändert sich alles.
Das ist ja ein ganz interessanter Punkt, den du da ansprichst, weil genau dieses Thema, es gibt ja, ich sage jetzt mal, es sind ja 4 Longevity-Medikamente, die immer gehypt werden, du hast es richtig gesagt, Metformin, Rapamycin, dann ist GLP-1, das ist immer das, was die meisten unter Ozempic dann oder Mounjaro kennen, und das vierte würde ich nochmal die Senolytika zunehmen, die gibt es ja sowohl als Supplements als auch eben halt als Medikamente, das ist eben halt wiederum zum Abbau der Zombie-Zellen. Das, was ich glaube, man sehen muss, alle diese Medikamente sind ja gut erforscht für die Leute, für die sie gemacht sind. Das heißt, Metformin ist für Diabetiker gemacht, aber es gibt keine Langzeitstudien für Nicht-Diabetiker. Ja. Genauso ist es bei Rapamycin, das ist ja ein Immunsuppressor. Das heißt also, das Immunsystem wird eher nach unten gefahren. Du hast es eben gerade gesagt, ein schlechtes Immunsystem ist einer der 5 Reiter. Das heißt, du provozierst ja in dem Sinne einen der 5 Reiter sozusagen. Und das kann man bei Mäusen vielleicht auch machen. Die leben ja unter Laborbedingungen. Wir sind eben halt, fahren in der U-Bahn, sind mit Viren im Büro konfrontiert und allem drum und dran. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein heruntergefahrenes Immunsystem, nur weil quasi unser Zellwachstum verlangsamt ist und wir langsam altern, dafür aber dann jede Krankheit mitnehmen, I don't know.
Also absolut, abgesehen von den Nebenwirkungen. Also ich habe alles schon genommen. Am überzeugtesten bin ich immer noch von GLP-1-Medikamenten. Aber ich hatte Rapamycin genommen, meine Herzfrequenz war super hoch, also wirklich messbar. Und als ich es abgesetzt habe, wieder gesunken. Bei Metformin hatte ich das Gefühl, meine Ausdauer ist beeinträchtigt. Wird ja auch so diskutiert. Also
vor allen Dingen, man muss ja auch sagen, also das, was du eben hast, durch das Runterregulieren des mTORs, hast du weniger Zellwachstum, heißt aber auch, du kannst weniger Muskulatur aufbauen.
Ja, genau.
So, das heißt also Sport hat, du musst noch mehr Sport machen.
Ja.
Punkt.
Genau. So. Und so hat ja auch GLP-1 haben natürlich einen ähnlichen Effekt, dass sie eventuell durch die Kaloriendefizit, das herbeigeführt wird, auch den Muskelabbau fördern.
Der also, ja angeblich doppelt so schnell ist wie bei einer normalen Diät, wobei ich glaube ja immer noch, dass das daran liegt, dass die Leute sich vorher schlecht ernährt haben, jetzt essen sie von der schlechten Ernährung einfach weniger.
Genau. Also ich glaube, man kann das, also ich nehme das auch übrigens, nehme Mounjaro und ich bin super happy damit. Und ich habe keine Muskelmaske verloren. Also nehme ich genug Eiweiß.
Wollte ich gerade sagen, du achtest auf deine Nährstoffdichte. Das ist ja der entscheidende Punkt. Genau. Aber gut. Wenn du aber trotzdem jetzt mal einfach schaust, bei den Sachen, die du jetzt gemacht hast und auch in deinem Buch beschreibst, bleiben wir jetzt mal bei der Gesundheitssäule. Gibt es da vielleicht 3 Gewohnheiten, die du heute mit unseren HörerInnen teilen kannst, die für dich wirklich einen Unterschied gemacht haben?
Ja. Also es sind diese 3, die ich schon genannt habe, aber die Frage ist vielmehr, wie kriege ich die im Alltag implementiert? Und ich gehe mal schnell durch, zumindest mal durch die ersten 2. Angefangen habe ich mit Sport und ich habe gesagt, ich will Ausdauersport machen und Kraftsport. Und mein Ausdauersport ist mir einfach gefallen, weil ich fahre gern Fahrrad. Also es ist völlig easy und wenn es so schön ist im Sommer und der Schweiz ist wunderschön, ich fahre jeden Morgen 2 Stunden, das macht mir gar nichts aus. Mittlerweile auch mit Freunden, übrigens auch ein guter Hack, sich so Challenges vorzunehmen, so Hamburger Cycle Classics oder Mallorca, gibt es ja überall so Fahrrad-Events und sowas. Und wenn du das mit 2, 3 Freunden machst, dann bist du auch voll drin und dann hängst du nicht ab und dann hat man so eine WhatsApp-Gruppe und motiviert sich gegenseitig, also kann ich nur empfehlen. Was mir schwer gefallen ist, ist Kraftsport. Also ich gehe nicht gerne in den Gym, das ist meistens zu langweilig. Ich kann hier 2 Hacks geben. Einmal eine Gewohnheit etablieren. Also ich habe angefangen, indem ich mir einfach gesagt habe, ich gehe 3-mal die Woche in den Gym und das muss nur 5 Minuten sein. Es geht nur darum, das mal über 2, 3 Monate als Gewohnheit zu etablieren. Und wenn das dann eine Gewohnheit ist, dann habe ich das mit etwas Positivem verknüpft. Also ich gebe ein paar Podcasts, die ich gerne höre, deinen unter anderem oder den von Philipp Westermeier oder Matze Hilscher. Und die habe ich mir nur noch erlaubt, im Gym zu hören. Und so habe ich Jim dann gerne gemacht, weil ich jetzt einfach meinen Podcast, ich darf den nur noch da hören, ich darf den sonst woanders nicht hören. Und so gehe ich den Jim und so freue ich mich auf den Jim. Das kann aber auch Musik sein. Ich habe letztens eine Kundin getroffen, die sagt, sie trifft sich mit ihrer Freundin im Gym. Und also sie etwas mit etwas Positiv. Longevity muss Spaß machen, sonst hältst du es nicht durch. Das gilt auch für die Ernährung. Auch da mache ich es mir relativ einfach. Ich esse genug Protein und ich esse gern Salat und fermentiertes Gemüse. Das mache ich mir lecker und so, ganz simpel. Und vielleicht der zweite Hack ist dann Thema Schlaf. Während wir Sport und Ernährung so relativ unmittelbar beeinflussen können, ist es bei Schlaf schwierig. Du kannst dich nicht anstrengen, in den Schlaf zu gehen. Das ist das Schwierige am Schlaf. Und hier auch nochmal zu unserem gemeinsamen Kollegen Chris Sorel, den hatte ich letztens im Podcast, super spannend. Und unbewusst waren das auch meine Hacks. Also gar nicht Medikamente oder Supplements, wobei ich auch Glycin nehme und andere, aber der entscheidende Faktor war zum Beispiel, dass ich abends mir Zeit gebe zum Runterfahren. Der Kopf muss einmal leer werden. Das eine Stunde, anderthalb vor dem Schlafengehen zu Hause sein, Deckenlichter ausmachen und nur noch indirektes Licht oder Bodenlicht haben, weil die Deckenlichter simulieren im Auge sozusagen Tageslicht und du bist dann immer noch im Tagesmodus und das Cortisol kommt nicht runter und das Melatonin geht nicht hoch, denn das ist das, was ich haben will für den zirkadianen Rhythmus, dass Melatonin ansteigt, Cortisol runtergeht. Und so richte ich mir das auch ein und ich lese abends keine E-Mails mehr und mache nichts, ich lese zwar noch irgendwie dann was im Kindle oder so, aber ich mache nichts, was mich emotional nochmal aufrührt und dann mit dem richtigen Lichtsetting werde ich langsam müde und schlaf nachher gut ein. Der Raum muss kühl sein und dunkel. Und das sind eigentlich so meine Tricks. Und morgens das Umgekehrte. Morgens alle Deckenlichter an oder ich habe eine Tageslichtlampe für den Winter am Nachttisch, sodass ich wirklich Licht bekomme und werde dann wach und gehe dann schnell in die Aktivität und bringe den zirkadianen Rhythmus in Schwung. Das sind so meine Hacks und meine Tricks. Steht auch alles im Buch. Also ich versuche Longevity einfach zu machen und lebbar zu machen.
Ja, finde ich sehr gut. Was hältst du denn von so diesen Konzepten wie diesem biologischen Frühjahrsputz durch Fasten oder Kälte? Also, dass man irgendwie ja wirklich gezielt etwas reingewehrt, was weiß ich nicht, sagen wir mal so die typische Frühjahrsfastenzeit oder sowas. Wie ist deine Meinung dazu?
Also, ich glaube, dass es gut ist für den Körper, wenn wir den in Stresssituationen bringen. Das kann Sport sein, das kann auch Sport am Limit sein, das kann die Sauna sein, das ist vermutlich auch Kälte. Zu Sauna gibt es ja sehr viele Studien, die sehr positiv sind. Bei Kälte sind mir die nicht bekannt.
Das gibt es nicht so viele.
Genau. Es kann aber auch bei Fasten sein. Ich bin beim Fasten, bin gespannt auf deine Meinung, so ein bisschen hin und her. Also ich überlege auch, ob ich diese 5 Tage zweimal im Jahr mache, um einfach mal sozusagen nicht Apoptose, wie heißt das, Autophagie in Gang zu setzen. Dieses Intervallfasten habe ich mal gemacht, mittlerweile priorisiere ich aber mehr, dass ich wirklich 4-mal am Tag eine Mahlzeit zu mir nehme und entsprechend, also vor allen Dingen was Eiweiß angeht. Mhm. Also ich mittlerweile Frühstück, das habe ich früher nicht gemacht, das ist aber hauptsächlich Eiweiß, habe ein leichtes Mittagessen und auch ein leichtes Abendessen und manchmal noch ein Eiweißshake zwischendrin, damit ich einfach, der Körper kann nicht mehr als 35, 40 Gramm Eiweiß offenbar auf einmal verarbeiten, der Körper kann auch Eiweiß nicht gut speichern, außer im Muskel, aber sobald ich nicht genug Eiweiß zu mir nehme, wird das abgebaut, während wir Glucose, Zucker und Fett gut speichern können. Oder besser zumindest. So, das ist mein Moment, es kann sich aber ändern im halben Jahr. Also, es ist ja
sind ja alles bei Ernährung immer Beobachtungsstudien.
Das ist das Spannende. Bei Ernährung haben wir die wenigsten wirklich evidenzbasierten Studien. Das ist einfach sehr schwierig, auch ethisch. Du kannst nicht jemandem 3 Jahre Brokkoli geben.
Das muss man sich mal bewusst machen. Also, das ist im Grunde, du musst ja Leute irgendwie unter Laborbedingungen irgendwie einsperren. Und dann sind wir wieder genau bei dem Effekt, den ich hier gerade mit den Mäusen erklärt habe. Weißt du, wenn dann auch keine Viren oder sonstigen Einflüsse von außen kommen, dann ist es ja nicht lebensrealistisch.
Genau.
Also.
Aber anyway, das ist so im Moment meine Strategie. Deshalb bin ich so beim Thema Fasten so ein bisschen hin und her gerissen, weiß im Moment nicht, was ich davon halten soll. Was ist deine Meinung dazu?
Meine Meinung dazu ist, ich bin ein großer Freund davon. Für mich ist das Fasten so ein bisschen wie, wenn jeder kennt das, also ich weiß nicht, wie oft du dein iPhone ausschaltest. Bei mir ist es eher Flugmodus, aber ganz aus mache ich sehr selten. Also bei mir ist Nacht immer gleich Flugmodus, aber richtig aus, eigentlich nur, wenn der Akku leer ist.
Ja.
So, und trotzdem kennt man das ja, dass dann irgendwie irgendwas nicht mehr so richtig funktioniert. Ja. Dann macht man es wirklich mal aus, macht man es wieder an und funktioniert es wieder. So, und so ähnlich sehe ich es eben halt mit unserem Verdauungsapparat auch. In dem Augenblick, wo man ihm dann wirklich mal eine richtige Zwangspause gibt, gibt es eben halt die Möglichkeit, dass er eben halt sich A, selbst reparieren kann, aber auch B, ist es ja so ein bisschen, wie ist die beste Möglichkeit, Feuer auszumachen, ist ja dem Sauerstoff zu entziehen.
Ja.
Und so ähnlich ist es ja mit unseren Entzündungen im Körper auch. Das hat also wirklich in dem Augenblick, wenn da weiterhin die Entzündungen vorangehen, aber man dann einmal alles runterfährt, auch die Nahrung runterfährt, alles, hat es eben halt auch einen guten Wert auf die Entzündungswerte. Also von daher
Das wäre vielleicht auch mein Approach, dass ich, das wäre dann das Intervallfasten.
Nee, Intervallfasten bin ich ehrlich gesagt insofern kein so großer Fan von, weil das, was die meisten, die alle sagen, ganz stolz, sie machen Intervallfasten, die lassen ja alles Frühstück weg.
Ja, und genau.
Habe ich ja genauso gemacht. Ja. Und das sieht man ja, dass du damit eben halt auch deinen Stoffwechsel nach unten regulierst.
Richtig, so. Aber wie wäre der Ansatz, wenn du sagst, ich esse möglichst vor 7 abends oder möglicherweise sogar vor 6, bin dann um 9 im Bett oder 10 und dann schlafe ich bis 8. Dann habe ich
will auch ja gar nicht in der Ball fassen. Ich mache
du willst es gar nicht.
Das, was ich mittlerweile mache, und da bin ich ein großer Fan von, ist das Scheinfasten, ehrlich gesagt. Also da,
was ist das?
Scheinfasten ist so, dass du im Grunde genommen eigentlich das Fasten simulierst. Das heißt also, du nimmst nur 600 Kalorien am Tag zu dir, aber verteilt auf 3 Mahlzeiten. Und das hat eigentlich nahezu den gleichen Effekt wie Fasten, aber du bleibst irgendwie noch alltagstauglich. Das heißt, also ich kann hier sagen, der Andreas Michalsen, der hier auch schon mal in meinem Podcast war, der Professor von der Charité, der wiederum hat da so ein Programm, was auf den Forschungen von Walter Longo basiert.
Prolong gibt es, glaube ich, auch.
Prolong, genau, ist das Original. Er hat das deutsche Pendant mit Salufass, was zugegebenermaßen, ehrlich gesagt, ein bisschen besser schmeckt.
Okay.
Und da kriegst du so eine Box, da hast du dann eben halt dann deine 3 Mahlzeiten am Tag und das ist dann morgens ein bisschen Porridge, mittags so ein kleines Linsendal und abends dann nochmal irgendwie eine Suppe. So, aber du hast das Gefühl, du isst noch was und du hast nahezu alle Effekte des Fastens, aber wie gesagt, ich muss dafür keinen Urlaub nehmen, ich muss nicht irgendwie irgendwo in eine Fastenklinik einchecken oder sonst was und das schaffe ich so, ich versuche 4-mal, aber ich schaffe es so 3-mal im Jahr.
Und das ist für 5 Tage jeweils?
Das ist für 5 Tage.
Okay. Und du bist nicht so energielos, dass du den Tag nicht gut bewältigen kannst?
Naja,
600 Kalorien ist natürlich wenig.
Ja, ja. Also ich kann dir genau sagen, wie ich es immer mache. Ich fahre am Donnerstag schon ein bisschen, esse ich ein bisschen weniger. Am Freitag mache ich Tag 1 und den Freitag hast du noch so viel Reserven, dass du den Unterschied nicht merkst. Der Samstag ist dann richtig suboptimal, sagen wir mal, um das andere Wort mit S nicht zu sehr zu nutzen. Und dann merkst du am Sonntag, dass es schon wieder okayisch ist. Da kommt dann eben halt, dass die Ketonkörper freigesetzt werden. Und deswegen ist es okay. Am Montag, würde ich sagen, bist du wieder fast auf normal. Und am Dienstag ist es dann so, dass du sagst, es ist alles okay, aber du freust dich auch, wenn es vorbei ist.
Sozusagen.
Okay. So. Okay. Aber es hat immer einen sehr guten Effekt. Und vor allem, es reguliert so ein bisschen dein Food Craving, sage ich jetzt einfach mal so. Also du hast nicht dieses ständige, wann kommt die nächste Mahlzeit so.
Ja,
und deswegen finde ich es eben halt dafür immer gut. Das reguliert.
Dann probiere ich das auch mal. Ich habe nämlich eine Prolong-Box noch zu Hause stehen, die habe ich aber nie angerührt.
Nee, aber Prolong ist nicht gut. Lass es.
Ja?
Lass es. Also ich will jetzt hier, sorry, weil wir jetzt hier Namen
Marken nennen. Weil das ist einfach
völlig. Ich will hier gar nicht schlecht machen, aber ich habe genau damit gestartet und ich fand es so furchtbar, weil es so amerikanisch ist.
Ist amerikanisch.
Es sind so richtige Tütensuppen und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie viele Tütensuppen du in deinem regulären Leben noch so hast. Gar nicht. So. Same here. So, und deswegen gieße ich mir lieber ein Porridge mit Wasser auf, sozusagen, und habe das Gefühl, ich habe noch real food, als dass ich so eine komische Tütensuppe da habe.
Übrigens, Hafer, das neue Superfood, glaube ich. Ne?
Ja.
Das ist ganz spannend mit dem Thema Fibers und
ich habe das Gefühl, wir können noch 100 Jahre hier reden, aber bei mir ist es tatsächlich, um das mal kurz zu teilen, ich hatte wirklich so eine gewisse Zuckersucht und habe dann Hafertage gemacht. Wenn du dann tatsächlich morgens, mittags, abends nur Hafer isst, also morgens habe ich das mit Beeren gegessen, mittags mit Mandeln und abends mit Brühe aufgegossen.
Ja.
Das habe ich über, ich glaube, 3 Tage damals gemacht und danach ist das ganze Sugar Craving weg.
Ja.
Und das hat eben halt...
Das ist, glaube ich, auch gut erklärbar. Ich glaube, Hafer ist ja so ein komplexe Kohlenhydrate und die bilden auch so eine Art Viskosität im Magen-Darm. Es sollte Vollkornhafer sein, kein Instant oder sowas. Und es hat dann einen guten Effekt sozusagen auf die Zuckerregulation und
das ist der Hauptsensibilität.
Genau. Und aber auch im Kolon, so dieses Resistant Starch-Thema, also resistente Stärke, einen starken Effekt auf die Kolonwand, Kolonzellen, Zellzusammenhalt, soll sogar laut Peter Thayer Podcast, den ich gestern gehört habe, auch positiv auf Kolonkrebsrisiko einwirken, bin ich ein bisschen vorsichtig vielleicht, aber klingt ganz spannend. Auch übrigens Gerste, ich mache jetzt so ein Longevity-Dinner für so eine große Company, wo wir dann so ein Menü zusammenstellen, genau um diese Themen rum, wo ich dann ein bisschen was zu erzähle. Also
sehr spannend. Shoutout für den guten alten Hafer. Also, das Interessante ist ja auch tatsächlich, dass selbst
glutenfrei.
Gluten-sensitive Leute den häufig ja trotzdem vertragen, weil er an sich ja kein Gluten hat, sondern nur in der Verarbeitung Gluten verunreinigt sein kann. So, also ich glaube, in der richtigen Zöliakie würde ich mich nicht rantrauen, aber wenn du eine Glutensensibilität hast, glaube ich, ist es machbar.
Hafer soll glutenfrei sein,
Genau.
Spannend.
Kommen wir doch mal zu einem Thema, nimm dir gerne noch Kreatinschokolade. Ich möchte mal über das Thema Supplements reden. Du hast es ja eben mit deiner Pyramide so ein bisschen beschrieben. Das heißt also, wenn ich dich richtig verstanden habe, oder sag es mit deinen eigenen Worten, also Shortcuts sind Supplements nicht.
Entschuldigung. Ich habe ja damals nach dem Test tatsächlich so angefangen und nur auf Supplements gesetzt und Medikamente und dergleichen. Und die Needle hat sich gar nicht bewegt. Also meine Werte blieben alle schlecht. Also ich bin sozusagen in dem Fall mein eigener Versuch, wobei man es für allgemein nicht ableiten kann. Und da habe ich angefangen mit Sport, Schlaf, Ernährung als Fokus und habe dann aber tatsächlich gemerkt, dass wenn ich dort nochmal drauflege, dann ändert sich was. Also ich nehme Supplements sehr auf mich zugeschnitten, kann auch sagen welche, also ich nehme Kreatin, da merke ich wirklich einen super Effekt, auch kognitiv und auch im Sport, ganz toll. Ich nehme Omega-3 in der richtigen Dosierung, weil das auch mein Risikofaktor ist. Auch spannend, konnte ich die Ernährung nicht so gut beeinflussen, weil du brauchst wirklich 4 Gramm oder 2 Gramm. Und da 2 Gramm ist, glaube ich, kritische Menge.
Ich habe 3.
3, okay, sogar. Ah, spannend, da müsste ich vielleicht auch mal. Jetzt sind also 3 Kapseln, 6 Kapseln morgens, 6 abends, oder wie machst du das?
Nee, bei Sunday sind es nur 6 Kapseln.
Super,
von diesen großen Omega-3.
Wo muss ich dann vielleicht auch mal, DPA-EHA, ne? Oder?
Ja, genau.
Also Kreatin, Omega, noch 2-3 andere. Mit Vitamin D bin ich so ein bisschen kritisch. Nehme ich aber auch vor allen Dingen im Winter. Abends nehme ich Glycin. Also ich nehme schon was und das ist auch gut, aber ich sehr bewusst und sehr bewusst auf meine Gesundheit zugeschnitten und springe nicht auf alles auf, was so angeboten wird. Das ist halt das, was ich so riskant finde, dass Leute das Gefühl haben, ich mache NAD-Infusionen und ist alles super. Und das ist ja nicht der Fall.
Naja, das ist ganz lustig. Genau den Punkt beschreibe ich in meinem Buch auch, weil diese Hype um NAD+, also vielleicht ganz kurz zu unserer...
Ja.
Magst du kurz erzählen, was NAD Plus ist?
Ja, NAD Plus ist ein Energielieferant für die Mitochondrien, aber auch toll. Übrigens durch Sport und Ernährung kann ich den hochboostern. Infusionen funktionieren deshalb nicht, weil das Molekül viel zu groß ist. Viel zu groß, allein schon in die Zelle zu kommen, schon gar nicht in die Mitochondrien, außer du hast aktuellere Informationen. Auch die Vorstufen von NAD werden diskutiert, aber es ähnliche Effekte, die kommen nicht in die Mitochondrien und können ihren Effekt nicht entfalten.
Naja, also die Theorie soweit ist ja, dass diese sogenannten Precursor, also NMN oder Nicotinamidribosid, also NR, scheinbar sozusagen in die Mitochondrien kommen können.
Okay.
So, aber nehmen wir doch mal einfach an, das ist so. Dann muss man sich aber nichtsdestotrotz auch einmal fragen, wer braucht es denn überhaupt? So. Und zweitens, wie gut sind denn eigentlich deine Mitochondrien eigentlich so im Augenblick in Schuss? Das heißt also, für mich ist das so, mehr Treibstoff in einen kaputten Motor reinzuhauen, bringt dir nicht mehr Energie.
Könnte auch schädlich sein.
So, und deswegen, also ich glaube, wir müssen alle erstmal gucken, dass unsere Mitochondriengesundheit irgendwie auch da ist. Und die ist natürlich auch da wieder durch Sport, ist eben halt das Beste, was du machen kannst. Aber eben halt, wenn man da jetzt wieder in dem Supplement-Thema dann reingeht, muss man dann eben halt auch sagen, ist Q10 wahrscheinlich der beste Schmierstoff, den wir eben halt für unsere Mitochondrien haben können.
Und nimmst du Q10 oder Ubiquinol?
Ich nehme Ubiquinol.
Ja, ich auch, genau.
Ja. Also, aber es ist ja eine Q10-Form.
Ja, genau.
Lustig, du bist ja fast schon Kaneka geprägt, weil Kaneka auch immer nicht von Q10 mehr redet, sondern nur von Ubiquinol. Aber ja, es ist eben halt interessanterweise einer unserer absoluten Bestseller bei Sunday, was ich immer so überraschend finde, weil vielleicht für unsere HörerInnen zum Vergleich, es gibt immer zwei Formen. Es gibt eine aktivierte Form von Q10 und eine nicht aktivierte. Die aktivierte ist Ubiquinol, die nicht aktivierte ist Ubiquinon. So, Ubiquinon ist deutlich günstiger.
Ja.
Und das quasi unser Bestseller, aber das Ubiquinol ist, zeigt ja, wie aufgeklärt dann doch der Sunday-Kunde scheinbar ist. So,
ja.
Also das,
das ist so eine spannende Diskussion, ob wir nicht in ein Zeitalter kommen, wo der Kunde einfach, bin demnächst bei so einem ganz großen Food, weltweit bekannter Food Company und soll da über Gut Health und reden und auch über Vorschläge, die man machen kann. Und ich würde es spannend finden, wie Sie es sehen, ob die ganzen Marketing-Claims in Zukunft eher funktionieren werden oder ob man wirklich real werden muss und richtig wissenschaftlichen Benefit liefern müssen, weil heute ist alles transparent und wir werden noch viel transparenter. Du kannst bei ChatGPT, ich habe so einen Longevity-GPT-Scientist, der ist zusammengestellt aus weltweit 20 Longevity-Experten und der kann Studien lesen und du kriegst heute alles raus und in Sekundenschnelle und sauber geliefert, so wie du es haben willst. Ob das was ändert und ob da Ich bin gespannt. Mal sehen.
100%. Wobei, es gab jetzt ja gerade, ich weiß gar nicht, ob es ein Hoax war oder nicht, es gab ja diese Media-Meldung auf Social Media, dass ChatGPT angeblich keine Gesundheitstipps mehr gibt, keine persönlichen Gesundheitstipps mehr gibt.
Ja, genau. Aber ich habe mir so einen wissenschaftlichen Mitarbeiter, der mir einfach Sachen zusammenstellen soll. Und
ja.
Genau.
Kommen wir doch mal tatsächlich zu den Longevity-Experten. In deiner ganzen Reise, die du jetzt hinter dir hast, was würdest du sagen, war der absurdeste Ratschlag, den du bekommen hast?
Ja, ich hatte tatsächlich dann ganz viele gesprochen und ich war nicht ganz neu im Thema, war ich schon länger so ein bisschen am Rande. Ich habe auch diesen Test geschenkt bekommen von einer Longevity-Expertin, einer Wissenschaftlerin, der Nicola Condon. Aber ich muss mich wieder so ein bisschen reinarbeiten, habe dann natürlich ganz viele kontaktiert in Boca Raton und was weiß ich, weltweit. Und einer von denen hat dann irgendwie gesagt, das ist alles dein Kupferstoffwechsel. Und dann fingen wir an, diesen Kupferstoffwechsel zu analysieren und ich soll nur Kupfer nehmen. Und nachher stellt sich raus, der hat sich einfach Longevity-Experte genannt. Der fing dann später an, Medizin zu studieren und dann wollte ich irgendwie mein Geld zurückhaben. Sagte, ja, ich bin jetzt Student. Was war meine Schuld? Ein anderer hat dann auf Barfußlaufen gesetzt und so. Also das ist schon, es ist so ein Trendthema und alle springen auf und ich leider werde ich auch schnell in die Schublade gesteckt, wenn man das Buch liest und den Titel Hacking Age, weil das irgendwie so aussieht. Aber ich bin da relativ konservativ und bin ein großer Freund von Peter Thayer. Finde ich jetzt einfach eine super Referenz, gibt auch wahrscheinlich viele andere, aber es ist so einer, der
das ist wirklich interessant, weil ich ihn bisher immer Peter Thier ausgesprochen
habe. Nein,
ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich denke die ganze Zeit so, wahrscheinlich lacht sich irgendwie seit Jahren schon meine Podcast-Community tot, dass ich es immer falsch ausspreche.
Nein, Deutsch wäre das richtig. Ich glaube, Peter Thier ist richtig. Ich immer amerikanisch ausgesprochen.
Okay, ja. Es ist genauso wie auch, ich habe Andrew Huberman mal persönlich in Boston getroffen. Bis zu dem Zeitpunkt dachte ich immer, heißt Huberman, also
von daher. Er spricht sich Huberman aus.
Huberman.
Ist auch spannend, ja, genau.
Ja. Finde ich auch gut spannend. Aber wie gehst du grundsätzlich mit dem Thema um? Es kommen ja viele Leute, die es auch ablehnen und die sagen, das ist nur was für Wohlhabende. Du hast sie gerade beschrieben, die Leute auf Sylt, die da im Strandkorb sitzen und sich eben halt auch dann in dem Lokal den guten Rotwein leisten können. Also ist Longevity nur was für Wohlhabende?
Überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Und wer, als ich das Buch geschrieben hat, hieß es auch immer vom Verlag, Felix, denk an die alleinerziehende Mutter, die mit drei Kindern, die im Callcenter arbeitet. Und Longevity kostet gar nichts. Und ich weiß ja gar nicht, ob man mit der Basic von Longevity so viel Geld verdienen kann, weil das ist einfach relativ simpel. Fangen wir mit dem Sport an. Alles über Null kumuliert. Also du musst nicht aufs Fahrrad gehen oder joggen, sondern das reicht auch, wenn du ein paar mehr Schritte tust. Also ich glaube schon 4.000 Schritte senken dein Risiko um, ich weiß nicht, 20%. Bei 7.000 Schritten ist es, glaube ich, schon 40%.
Ich glaube, 7.000 Schritte ist eigentlich das, was wir eigentlich nur brauchen, lustigerweise. Diese 10.000 sind gar nicht.
Genau. Es sind 7.000 so in der aktuellen Diskussion. Und ich habe ja nur ein Bein als Entschuldigung und ich kriege die auch hin am Tag. Also und ohne, dass ich jetzt irgendwie extra Sport mache. Ich glaube zum Beispiel jemand, der das ganz brutal runterbricht und sagt, ich bin aber die alleinerziehende Mutter und habe drei Kinder und arbeite im Callcenter, dann wäre doch die Idee vielleicht, wenn das irgendwie möglich ist, eine Bushaltestelle früher auszusteigen oder ein bisschen weiter weg zu parken oder die Kinder von der Kita zu Fuß abzuholen, vielleicht sogar einzubinden in die Bewegung, den Einkauf zu Fuß. Also ich will jetzt nicht despektierlich klingen, aber du könntest so viel mehr Treppen laufen. Es ist eine Frage vom Wollen und ich mache das dann so, dass ich mir kleine Challenges einbaue. Also ich habe angefangen, die Treppen zu laufen in meinem Unternehmen, statt den Aufzug zu nehmen und habe das dann gemessen in der Zeit. Und dann habe ich immer schneller gemacht. Und dann habe ich zwei Stufen genommen. Also ich bin so ein Challenge-Typ, der gerne sich ein bisschen steigert. Aber man kann das auf verschiedene Arten spielerisch machen, gamifizieren und sich den Alltag so ein bisschen besser machen. Und derjenige sagt, ja, aber ich komme nur auf 2.000 Schritte, das lohnt sich ja gar nicht. Doch, auch die lohnen sich. Es ist wie beim Anlegen. Auch wenn du nur 10 Euro im Monat investierst, langfristig zahlt sich das aus auf dein Vermögen durch den Zinseszinseffekt und so ist auch bei der Gesundheit.
Total. Ich habe so ein altes Sparkonto mal gefunden, was mir meine Patenonkel angelegt hat und ich war dann über den Zinseszinseffekt, wie viel das dann doch geworden ist. Also
einfach Millionär geworden.
Ja. Ich habe jetzt überlegt gerade jetzt, ob ich die Chelsea jetzt kaufen soll oder dann noch Liverpool. Aber eine von beiden Fußballvereinen werde ich mir jetzt gönnen.
Gut.
Wenn du jetzt nochmal auf deine Reise zurückkommst, in der Longevity-Reise, ist da irgendwie vielleicht eine für dich überraschendste Erkenntnis, die vielleicht gar nichts mit Medizin zu tun hat?
Ja. Das, nachdem ich diese Brian Johnson Hektik hinter mir gelassen habe, habe ich etwas eingeführt, was fundamental war. Und das ist das Meeting mit mir selber. Man kann das auch Journaling nennen, was auch immer. Und das mache ich jeden Freitagabend, setze ich mich hin, Blatt Papier und Stift und analysiere mein Leben aufgrund dieser drei Säulen. Also Gesundheit, Beziehungen und Purpose und Beruf. Und ein Schwerpunkt dieser Selbstreflexion war im Bereich Beruf. Ich habe mich da mit der schon mal überlegt, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Habe meinen Kalender angeschaut, welche Meetings gehe ich ein, welche Rollen habe ich, welche Aufgaben habe ich, was passt zu mir, was kann ich gut? Und habe dann festgestellt, ich bin da eigentlich ein guter Unternehmer, der stark ist in der Vision und ein bisschen die Zukunft zu sehen, Sachen, die andere vielleicht nicht so sehen und daraus was zu entwickeln. Ich bin aber nicht gut, den Alltag zu gestalten. Ich bin nicht gut mit nicht, weil ich böse bin, gar nicht. Also wir haben eine starke Kultur, wir haben eine ganz tiefe Fluktuationsrate. Aber ich mit meiner Energie und meiner Dynamik bin nicht gut im 1:1 Mitarbeitergespräch. Und dann, das ist ein einfaches Beispiel. Und ich bin dann zurückgegangen in die Firma und gesagt, pass auf, ich will nicht mehr CEO sein, ich möchte die Rolle abgeben, ich möchte von außen so ein bisschen mehr steuern. Das kann jetzt nicht jeder, ich erzähle es aber einfach so. Und habe auch meine Meetings angeschaut, auch meine Freundschaften und habe angefangen wegzustreichen. Sag, das braucht es alles nicht mehr. Und ich bin überrascht, wie viel Zeit ich gewonnen habe. Ich bin heute fast... Ja, also nicht frei, aber ich arbeite 4 bis 6 Stunden am Tag und habe jetzt so viel mehr Zeit für Gesundheit und so tolle Gespräche wie das hier und andere Themen. Das ist nicht jedem gegönnt mit einem Angestelltenverhältnis, aber ich will vielleicht mal ein bisschen Empathie dafür aufbringen, dass man vielleicht mal hinschauen sollte, wo man seine Zeit verbringt. Denn Zeit ist irgendwie das wichtigste Gut und wie man vielleicht Zeit freischaufeln kann für Sachen. Ich glaube, da wäre jeder überrascht. Und wenn es am Ende Instagram ist oder Netflix, spätestens da würde ich sagen, zeig mir deine Bildschirmzeit, dann finde ich dir eine Stunde am Tag.
Ja, das ist ganz lustig. Also Netflix, also bei mir hängt die ganze Familie dann an dem Account dran, aber ich könnte ihn auch jetzt morgen abschalten, ehrlich gesagt.
Ich habe es gekündigt, ja, ich habe kein Netflix mehr.
Ja, ja. Ja, spannend. Dann kommen wir zu meiner Abschlussfrage. Wenn du dann also unseren HörerInnen jetzt noch einen Satz mitgeben könntest, um gesundes Altern möglich zu machen, was wäre das?
Ja, ich fand, das war jetzt, hat mir nochmal so mich ein bisschen getriggert, dein Einleitungsgedanke, bleibt neugierig. Und vielleicht noch was, invest in memories.
Ja, ja, liebe ich. Felix, vielen Dank für das Gespräch. Es hat großen Spaß gemacht.
Danke dir.
Ehrlich gesagt, ich glaube, wir hätten auch noch 2 Stunden jetzt hier reden können.
Sehr gerne.
Aber das machen wir dann jetzt ohne das Mikrofon. Ich kann auf jeden Fall allen dein Buch Hacking Age ans Herz legen. Es ist im Gräfin Unser Verlag erschienen und zeigt eben halt wirklich, wie Longevity im Alltag auch anwendbar ist und dass es eben halt keine abgespacede Lebenskunst ist, wie sie eben halt irgendwelche Millionäre aus Silicon Valley vorleben.
Vielen, vielen Dank, Nils.
Was ist denn dein Lieblingssupplement?
Kreatin, ich habe schon verraten.
Meins auch.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es mir sehr helfen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlasst. Damit ihr nichts verpasst, abonniert unseren Newsletter. Dort geht es nicht nur um diesen Podcast. Meistens stellen wir euch da ganz neue Produkte vor, zu denen es dann auch immer einen Einführungsrabattcode gibt, der aber nur 24 Stunden gültig ist. Und das wäre ja blöd, wenn man das verpasst. Also, den Newsletter findet ihr unter www.sunday.de/newsletter.